Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Heute ist mal wieder ein besonderer Tag, denn wir haben schon wieder einen Gast. Wow, die zweite Folge in Folge, kann man das so sagen? Ist egal, wo wir einen Gast haben. Michael Rode ist heute bei uns. Ich sag mal zuerst, hallo Michael, schön, dass du da bist.
Moin, moin, hallo.
Moin und hallo liebe Lea, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Hallo, ich freue mich auch, euch beide zu sehen. Bin gespannt auf die Folge.
Ich bin auch sehr gespannt. Michael Rode. Ganz kurz ein paar Sätze zu dir. Wir durften dich einst als Lehrer genießen. Genauer gesagt, Lea hat dich als Lehrer genossen. Ich habe davon nicht Gebrauch machen können, denn mein Studium war fast zu Ende, als du an die Theologische Hochschule in Elstal kamst. Du hast dort Altes Testament unterrichtet und deine Leidenschaft ist, wenn ich es richtig weiß, dass du gerne gräbst, und zwar in der Bibel. Und auch tatsächlich archäologisch, wenn man dich einlädt, an Ausgrabungen teilzunehmen, sagst du nicht nein. Am liebsten biblische Schätze, richtig?
Ja, das ist natürlich toll, dass ich, als ich anfing in Elstal, die Möglichkeit hatte, durch ein Stipendium an einer Lehrgrabung teilzunehmen. Ich war also tatsächlich in Jordanien, habe an einer archäologischen Kampagne teilgenommen und das war sehr erhellend. Es klang jetzt aber so, als ob ich ständig auf archäologischen Grabungen war. Also ehrlicherweise war das einmal, aber es war a life-changing moment, könnte man sagen.
Ja, und es ist ja vor allem, daraus ist ja ein Buch entstanden.
Ja, das stimmt. 50 genau. Schätze der biblischen Zeit, ja.
Ganz genau. Also ich empfehle euch, ich werde es verlinken, das Buch in unseren Shownotes. Guckt es euch an, kauft es euch. In der Beschreibung steht 400 Seiten, davon mehr als 200 Seiten Fotos.
Ja, sehr anschaulich das Buch und kurzweilig.
Es ist sehr kurzweilig und du erzählst, nimmst uns mit in die Geschichte auf eine Art und Weise, die wirklich unterhaltsam ist. Ich habe es also mir gekauft und habe es keine Minute bereut.
Danke.
Sehr gern. Jetzt aber wollen wir, und wer mehr von dir wissen möchte, möge dich einfach googeln, Pastor Michael Rode, Hannover, Walderseestraße, da findet man total viel Informationen über dich.
Und du wurdest hier auch schon lobend erwähnt. Wir haben dich schon lobend erwähnt, als es um die Vorlesung zur Urgeschichte ging.
Ganz genau. Du hast bleibenden Eindruck hinterlassen, Michael. Mal schauen, wie der Eindruck jetzt ist, wenn wir miteinander in die Erarbeitung des vor uns liegenden Predigtextes gehen. Es geht heute um einen Text aus dem Propheten Jesaja. Das war ja fast naheliegend, dass wir dich zum Alten Testament oder zum Ersten Testament einladen. Vorab aber aus dem Hebräerbrief der Wochenspruch. Da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und irgendwie geht es wohl auch um Hören und um Wort Gottes oder um Stimme Gottes. Du liest uns, Michael, den Predigttext aus dem Propheten Jesaja. Sag uns doch bitte die Eingrenzung, denn die kann man ja ein bisschen wählen diesmal. Und auch, welche Übersetzung du gewählt hast.
Ja, die Eingrenzung ist, dass man aus Jesaja 55 die Verse 6 bis 7 theoretisch auch weglassen könnte. Ich habe sie dazu genommen und ich lese jetzt die Verse 6 bis 12 und das nach der neuen Luther-Übersetzung. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
Vielen Dank. Amen, möchte man da sagen. Zum Propheten Jesaja möchte ich nicht mehr allzu viel sagen. Ihr könnt nochmal nachhören in den Folgen 1,46, der 14. Sonntag nach Trinitatis. Da gibt es so eine grundlegende Einleitung in die Einleitungsfragen zum Propheten Jesaja. Und auch in Folge 1,49 sprechen wir sogar explizit über diesen Teil des Buches Jesaja. Wenn man Jesaja in drei Teilen denken wollte, dann würde man sagen, das ist also das letzte Kapitel von Deutero-Jesaja. Und das ist auffällig für diesen Teil des Propheten Jesaja. Das Heil, das über Israel ausgesprochen ist, geht jetzt über Israels Grenzen hinaus und ergreift die ganze Welt. Und so beginnt auch Kapitel 55, aus dem der Predigttext stammt. Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser, steht da nämlich. Und ist eine Einladung nicht nur an ein auserwähltes, exklusives Volk, auch, aber eben nicht nur, sondern darüber hinaus an alle, die sich rufen lassen. Michael und Lea, euch beide frage ich jetzt die übliche Frage, wo dockt ihr an? Michael, vielleicht fängst du an, wo bist du in Resonanz gegangen, als du den Text so wahrgenommen hast als Predigttext?
Also wenn ich mir Texte erschließe, dann mache ich das auch für mich persönlich erstmal so, dass ich meine Textmarker nehme und mit grün markiere ich alle Worte, die bei mir spontan positiv konnotiert sind. Also gar nicht jetzt exegetisch schon, sondern bei mir positiv resonieren und rot, die vielleicht schwierig sind. Und der Text ist einfach grün, der ist grün. Cool. Also da rot ist der gottlose Übeltäter, er bekehre sich. Und dann so ein bisschen dieses eure Gedanken, eure Wege. Aber alles andere, da ist so viel Grün. Suchet, finden, nahe, Erbarmen, Vergebung, meine Gedanken und höher. Und dann kommt das Wort nicht wieder leer zurück. Also man nennt ja Jesaja auch den Evangelisten im Alten Testament, den zweiten Jesaja. Und das ist dieser Text. Also da habe ich gleich Freude und persönlich auch, es wird nicht wieder leer zurückkommen. Das höre ich gleich als Prediger, als Zuspruch. Auch wenn wir natürlich nochmal darüber reden müssen, wer da redet. Aber wenn ich jetzt denke, dass ich predige, ist das immer wieder ja, ein Gebet, eine Hoffnung, dass, wenn Gott zu Wort kommt dadurch, das nicht ohne Wirkung bleibt. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht mitbekomme.
Schön, ja. Ganz genau, wir bekommen so vieles nicht mit. Lea, wo bist du in Resonanz gegangen?
Ja, mit zwei Dingen, sage ich jetzt mal. Einmal bei den Plänen Gottes. Da war ich sofort erinnert, auch an Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, sagt der Herr. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Und da war ich sofort angedockt, also bei Jeremia 29, Vers 11, als es um die Pläne ging. Und aber auch bei den Sprüchen 16, Vers 3 nach der Basisbibel. Lass den Herrn dein Tun bestimmen, so werden deine Pläne gelingen. Ja. Also ich habe gemerkt, wenn ich Jesaja 55 lese, ab Vers 8 insbesondere, dann denke ich sofort auch an Sprüche und auch an den Vers aus Jeremia. Und da habe ich gedacht, also wie Michael das beschrieben hat, das wäre bei mir auch grün. Also durch mein positives Gottesverständnis höre ich das ganz positiv. Ich habe mir mal nach einem neuen Kapitel eine Postkarte gekauft, da stand drauf, Gott weiß, was kommt. Und ich hatte das bezogen auf dieses neue Kapitel. Ich hatte mich gerade ins Präsidium, also in die Kirchenleitung des Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden wählen lassen. Und ich dachte, es ist gut, irgendwie so ein Erinnerungsstück zu haben. Da stand drauf, Gott weiß, was kommt. Und das hat ja auch was mit Plänen zu tun. Und dann habe ich aber drei Tage nach der Wahl auch herausgefunden, dass ich schwanger bin. Dann war das noch mal ein ganz anderes Kapitel. Und so eine Schwangerschaft hat ja so zwei Oberthemen. Einmal, wie entwickeln sich jetzt in meinem Fall, waren das ja Zwillinge, wie entwickeln sich die Kinder und wie geht's der Mutter? Und die Kinder haben sich ja super entwickelt, aber der Mutter ging es ganz schlecht, der werdenden Mutter. Und da war dieses Gott weiß, was kommt, hatte für mich eine unheimliche Trostkraft. Ich wusste ja überhaupt nicht, was da noch so auf uns zukommt. Und aufgrund meines positiven Gottesbildes und auch, was ich gerade verbunden habe mit Jeremia 29, war für mich das, also Gottes Pläne und dass Gott weiß, was kommt, was unheimlich Ermutigendes. Daran habe ich so gedacht. Und wenn ich mal so abrücke von der Bibel, habe ich sofort an das A-Team gedacht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Da, ich glaube, Gott geht es auch so. Oft macht der Mensch ihm vielleicht da so einen Strich durch die Rechnung, aber ich musste sofort an Hannibal denken, der immer sagt, ich liebe es, wenn Pläne funktioniert. Und das war so das eine. Und das andere, wo ich auch angedockt bin, ist, was ihr auch schon angesprochen habt, dieses, das Wort Gottes. So ist es auch mit dem Wort, was von mir ausgeht, es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück. Und da habe ich so an Emotion gedacht, an die CVJM-Gemeinde in Essen, die ihren Podcast immer startet, weil Worte bewegen. Und da dachte ich, ja, Wort Gottes ist eine Bewegung. Das ist eine Dynamik, das ist eine Bewegung. Und es hat mich erinnert an die Perikope von letzter Woche, wo wir gesagt haben, Barmherzigkeit ist eine Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung zu Mobbing, eine Gegenbewegung zur Ausgrenzung, zur Abschottung. Und Wort Gottes ist auch eine Bewegung. Also es kehrt nicht leer zurück. Es hat eine Auswirkung wie Regen oder Schnee, der vom Himmel fällt. Da kann man auch nicht erwarten, dass er nicht den Boden berührt, sondern der wird einfach die Erde befeuchten. Und das ist in der Regel gut und sehr wichtig. Und da dachte ich ja, dieses, also weil Worte bewegen und weil Wort Gottes eine Bewegung ist, da habe ich großen Zugang zu, auch jetzt in der Art und Weise, wie unsere Perikopen aufeinander aufbauen.
Ja, vielen Dank.
Die zwei Stränge.
Ja, mir ging es so mit dem Text. Ich male mir ja auch immer so Sachen an, die mir auffallen, und habe tatsächlich auch das mit den Übeltätern und dem Gottlosen so etwas, ja, wie also angemarkert, als wie erklärt man überhaupt, was das ist, ja. Muss man das auch erklären? Ich würde es, glaube ich, lassen in der Predigt. Aber da habe ich so gemerkt, das sind jetzt nicht so meine Lieblingsworte. Dieses, mein Wort kehrt nicht leer zurück, das berührt mich sehr. Und ich habe mir überlegt, was war das, meine Jahreslosung oder so? Also irgendwie geht dieses Wort schon so lange mit mir mit. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Und da fand ich eigentlich am stärksten Vers 11b, wenn man das so unterteilen wollte, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist so eine Klarheit, also so eine Gewissheit, also da gibt es gar keine Diskussion, es gibt keine zwei Meinungen, es wird so sein. Und gerade jetzt, die Diskussionen um die Panzerlieferungen sind wieder neu aufgeflammt, die Diskussionen starten um die Forderung, möge Deutschland doch Militärflugzeuge, Kampfflugzeuge schicken in die Ukraine, um den Krieg zugunsten der Ukraine zu wenden. Und da denke ich immer, in solchen Situationen brauche ich genau sowas, dass das Wort Gottes über all dem steht, was wir uns für Gedanken machen und welche Ideen wir haben. Und sollte es jetzt jemand irritieren in der Aufnahme, hier regnet es gerade, so wie es auch in unserem Vers, in unserem Text steht, in Vers 10, und es regnet auf ein Dachfenster. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr stört. Also ich versuche mich trotzdem zu konzentrieren. Ich merke, dass dieses Es wird so sein, dass das, was Gott, die Pläne Gottes, die werden eine Erfüllung finden, wenn vielleicht auch der Weg ein anderer ist, als Gott ihn vielleicht geplant haben könnte, weiß ich nicht. Das finde ich sehr, sehr ansprechend und macht mir großen Mut für meine eigene Gegenwart, für die Gegenwart von Gemeinde, für die Gegenwart unseres Landes und auch dieser Welt tatsächlich, weil ich merke, ich brauche in diesen Zeiten so einen Hoffnungstext. Und Michael, du hast ja eben gesagt, dass Deutero-Jesaja so als der Evangelist gilt. Es ist ein evangelistischer Text, ein Text, der uns wirklich die gute Nachricht auf eine Weise nahe bringt, die auch bildgewaltig ist, mit der wir irgendwie was anfangen können, finde ich. Also ich kann mit was anfangen. Und ich finde es sehr, sehr tröstlich, dass an diesem Sonntag, 6. Gesimä, also 2 Wochen bevor dann die Passionszeit beginnt, dieser Trosttext zu uns spricht, oder eigentlich ist es ja mehr als ein Trosttext, es ist, finde ich, so ein Sendungstext oder so ein Ermutigungstext. Trost und Ermutigung ist vielleicht das Gleiche, aber er hat irgendwie eine Energie, die mich schon ganz schön flasht und begeistert. Ja, grün ist einfach eine schöne Farbe, ne? Dass dieser Text ein grüner Text ist, das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ich würde mal aber gerne mal über die Diskrepanz sprechen. Wie gehen wir damit um? Michael, du kannst sofort rein. Ich stelle mir eine Frage und dann sagst du gern das, was du gedacht hast oder was du anderes sagen möchtest. Ich merke, meine Gedanken, eure Gedanken, meine Wege, eure Wege, das ist was, was ich als Mensch nur schwer aushalten kann. Michael.
Ja, auf eine Frage möchte ich auch eingehen. Also da bin ich gestolpert, dass in Jesaja 40, womit ja das zweite Jesaja-Buch beginnt, Jakob gefragt wird, warum sprichst du Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, hat die Enden der Erde geschaffen. Er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerforschlich. Er gibt dem Müden Kraft. Das heißt, diese Frage, kennt Gott unseren Weg überhaupt? Weiß er überhaupt, was wir vorhaben? Kümmert er sich um uns? Das ist tatsächlich die Frage der Angesprochenen. Die Angesprochenen sind nicht gerade voller Kraft und Mut und Zuversicht und denken, alles wird wunderbar, sondern die Angesprochenen denken, ja, die Gefangenschaft oder das Exil, das, was wir ertragen, die Sehnsucht nach der Heimat, das wird nie aufhören. Wir werden nicht wieder zurückkehren können an den Ort, wo wir uns hinsehnen. Es gab auch Leute, denen es gut im Exil gab, aber jenseits dessen war es theologisch eine große Krise für den Glauben. Und dann gesagt zu bekommen, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, ich glaube, das ist für mich der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass allgemein ich nicht auf Dinge kommen kann, die Gott auch meinen könnte. Also diesen Unterschied würde ich nicht so stark betonen, sondern Mensch, die Gedanken, die bei euch kreisen wie im Hamsterrad, die ausweglos sind, das sind nicht meine Gedanken. Ich habe, denn das ist ganz aus meiner Sicht im Text selber eindeutig, das Wort bewirkt etwas Positives. Es wird wieder sprossen, es wird fruchtbar sein. Dieses Wort ist kein Gerichtswort. Also es wird eben nicht gesagt, ja, mein Wort wird nie wirkungslos zurückkommen, ich werde zerstören, wie ich will. Das gibt es auch, aber das gibt es nicht in diesem Text. Den Angesprochenen wird das nicht gesagt. Und da habe ich noch mal ein bisschen gegraben wegen dem Thema wirkungslos oder leer. Es gibt tatsächlich so eine Stelle, das Wort kommt ganz selten vor, dieses Adverb. 2. Samuel 1, 22, da steht, ohne das Blut von Erschlagenen, ohne das Mark der Helden kam der Bogen Jonathans nie zurück, auch das Schwert Sauls kehrte niemals leer, Rekam, erfolglos zurück. Also so militärische Sprache, du hast von Panzerlieferungen gesprochen. Mich beklemmt das alles ein bisschen, weil man immer so tut, als ob die Waffen das Heil bringen. Erstmal bringen sie Zerstörung für beide Seiten.
Genau.
Und das ist jetzt die Bewertung von dem Schwert Sauls. Das hat immer getroffen. Und es gibt auch die gegenteilige Erfahrung, Jeremia 14, 3. Da sagen die Diener, dass sie Leute schicken, um Wasser zu holen. Sie kommen zu den Zisternen, finden aber kein Wasser. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Dann sind die bestürzt und enttäuscht. Das heißt, die Alternativen, was leer sein könnte, leer kann wirklich heißen, ja, ergebnislos, ich will schöpfen, es kommt nichts. Oder die Wirkung ist verheerend, sie ist zerstörend. Aber in unserem Text ist es Sprossen, Blühen, fruchtbar sein im Kreislauf der Natur, so wie wir es immer wieder beobachten können. Wir haben ja hoffentlich bald wieder Frühling oder wir wissen, dass wir bald wieder Frühling haben. Und das wird hier theologisch von Gott garantiert. Aber es ist sein Wort, sein Reden, das nicht leer zurückkommt. Nicht unser Reden. Da sehe ich schon einen Unterschied.
Na, und ich finde, es hat schon eine Klammer. Also du bist ja auf Kapitel 40 eingegangen. Also tröstet, tröstet mein Volk. Und jetzt hier Vers 12. Voll Freude werdet ihr aus Babylon vorziehen. Ob das jetzt auf jede individuelle Biografie zutraf, wahrscheinlich nicht, ne? Aber trotzdem, ich finde diese Klammer von dem Trostbuch von tröstet, tröstet mein Volk hin zu voll Freude werdet ihr aus Babylon vorziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden, wo ich denke, das hören die Menschen in der Ukraine und russische SoldatInnen auch gerade anders, finde ich schon eine ermutigende Klammer. Ja, aber ich mache es mir natürlich auch ein bisschen einfach, weil ich natürlich Jeremia 29, Vers 11 so dazugeselle und irgendwie sage, das ist das, was mich so tröstet, ja, dass Gott Pläne des Friedens und nicht des Unheils hat und dass er Zukunft und Hoffnung schenken will. Das ist, glaube ich, das, was mich da irgendwie anrührt. Aber also ich gebe euch natürlich völlig recht, es geht hier um Gottes Wort. Also Gottes Wort hat diese Wirkung. Ja.
Naja, aber es ist schon der Bezug, den du herstellst, der ist jetzt ja nicht nur zufällig. Das ist sowohl historisch, historisch dieselbe Zeit. Jeremia kündigt auch das Heil nach dem Gericht an. Und der Prophet Jesaja verkündigt hier den Exilierten, dass sie in Freude wieder zurückziehen. Und dieser zweite Exodus, der geschieht eben nicht wie der erste. Das ist keine Flucht vor dem pharaonischen Heer, vor Gewalt. Das ist nicht die Angst, schaffen wir das vor dem mächtigen Pharao, sondern es ist bahnt einen Weg in der Wüste. Es ist eine friedliche Heimkehr. Ja, das ist eine Vorwegnahme eigentlich so des, wenn man überspitzt sagen will, des messianischen Friedensreiches, dass es einfach möglich ist, dass alle wieder zurückkehren können und dass man da in Frieden hingeleitet wird. Und das ist ein Riesenjubelfest. Ich finde das auch toll. Denen wird nicht gesagt, ihr werdet große Worte machen und alles, was ihr sagt, wird geschehen. Sondern hier steht, ihr werdet in Freuden ausziehen. Weil ich sage, jetzt könnt ihr zurückkehren. Und historisch, man kann ja auch diesen Text erstmal historisch als erfüllt ansehen. Ich meine, Kyros hat es möglich gemacht, dass die Israeliten zurückkehren durften. Der Tempel konnte wieder aufgebaut werden. Das ist auch, da hat sich schon einmal wenigstens bewiesen, dass, wenn Gott das sagt, das geschieht. Und das war doch nicht erwartbar. Ist doch nicht erwartbar, dass der Perserkönig ermöglicht, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, dass der Schatz herausgegeben wird. Das ist ja normalerweise eine Trophäe. Menschlich ist das nicht vorstellbar.
Ja.
Da muss schon Gott, Gott im Spiel sein. Das ist auch für mich bei diesem Text die Herausforderung, weil wir sehr oft unser Handeln betonen, auch als Prediger vielleicht. Und dieser Text redet davon, was Gott tut. Ja? Da haben die Menschen gar nicht viel. Die werden ja sogar etwas depotenziert, ne? In diesem Gegensatz eure Gedanken. Übrigens, ich habe den Text nochmal auf Hebräisch gelesen und dachte so, ist ein toller Übungstext für Präpositionen. Weil immer meine Gedanken, eure. Weil immer die gleichen Wortwurzeln natürlich. Jetzt mit unterschiedlichen, Entschuldigung, nicht Suffixen wollte ich sagen. Also mit den Anhängen, die die Personen bezeichnen. Dieser Gegensatz, meine Gedanken, eure Gedanken. Ne? Meine Wege, eure Wege. Und eure Wege, meine Gedanken. Da wird ein Gegensatz aufgemacht, der aber nicht eine, es ist nicht so ein Elternteil, das sagt so, deine Gedanken sind halt andere als meine. Und deswegen trennen wir uns jetzt, sondern Gott will ja gerade in Verbindung bleiben. Das finde ich, die Dynamik ist ja, obwohl es da einen Unterschied gibt, hat Gott Interesse an der Beziehung und an dem zukünftigen Weg.
Ja, cool. Also wärst du noch Dozent, könnte es passieren, dass deine StudentInnen morgen oder in der nächsten Woche diesen Text als Übungstext bekämen, ja? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, der ist eigentlich, das ist ein fantastischer Text, auch für eine Klausur. Kommt auch das schöne Wort Schuf, umkehren vor, ne? Bekehren. Ja, ich meine, da müssten wir nochmal, du hast ja vorhin die Übeltäter so versucht wegzudrücken. Ich finde das sensationell, wie der Text anfängt, weil... Es ist eben auch für den Rascha, den Gottlosen, und für den Übeltäter, der Mann des Bösen, da steht Ishaven, für den ist es möglich, umzukehren. Und dann wird ihm gleich gesagt, Gott wird sich erbarmen und da ist viel Vergebung. Mhm. So, und alle, die heute immer sagen, wir müssen mehr Gericht predigen und den Gott, der so stark ist und mächtig und der, vor dem man Ehrfurcht haben muss. Also dieser Gott hier, von dem wird nur geredet, damit die Leute zu ihm zurückkehren, weil er sich erbarmt. Also das ist völlig klar. Natürlich werden sie aufgefordert, dass sie von ihrem Weg lassen sollen und ihre Übeltaten. Ganz klar. Sie sollen umkehren. Aber was dann geschieht, ist auch klar. Sie müssen keine Angst haben, sondern er wird sich erbarmen. Da ist viel Vergebung.
Ja, ist toll.
Das ist genau der Link wieder zur Perikope des vergangenen Sonntags. Ne? Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Ne, aus Hosea. So, also das ist schon interessant. Und auch diese Gerechtigkeit, die wir auch im Römertext hatten vor wenigen Wochen. Also es zieht sich gerade so durch. Ne? Also wie Gott Bewegung initiiert durch das, was wir vielleicht dann später Evangelium nennen, wo wir merken, da hilft Gott zum Leben, zum guten Leben, zum Heilwerden, zur Lebendigkeit.
Du hast es gerade schon angesprochen, Lea, Evangelium. Was ist das Evangelium dieses Textes? Was meint ihr? Was würdet ihr der Gemeinde mitgeben?
Na, auf einen Aspekt sind wir noch gar nicht so eingegangen. Dieses, wenn Gott redet, dann wirkt das. Mhm. Also wir leben ja in einer Zeit der Inflation der Worte und natürlich auch der Bilder und der Wort-Bild-Kombinationen. Und Worte haben gar nicht mehr scheinbar gefühlt so ein Gewicht. Aber wenn Gott redet, dann hat das eine Auswirkung im besten Sinne. Es kann dich aufrichten, es kann dich heilen. Es kann dich zurechtbringen, es kann dich wieder zurückkehren lassen, es kann Freude vermitteln und Trost und Frieden. Diese Worte, wenn sie von Gott kommen, dann kommen sie nicht leer zurück. Und ich kann also einerseits sagen, es ist auch eine Einladung zum Bibellesen, denn die Bibel lebt, denn Gott redet durch sie, ja, Rechenschaft vom Glauben. Also wenn wir die Bibel lesen, dann kann Gott mit seinen Worten, das wird eine Wirkung haben. Und ich, manchmal sind es simple Dinge, dass in unserer Website-Team hat ein Mitglied gesagt, also ihr fehlt eigentlich so ein Gotteswort auf unserer Website. Da wird alles Mögliche angekündigt, beworben. Und ich dachte erst, ja, wie meinst du das? Sie meint, ja, einfach ein Monatsspruch oder so. Und jetzt haben wir seitdem im Slider, nicht als erstes, aber so, kommt dann auch ein Bibelwort. Und das klingt so naiv, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, wenn sie ein Wort der Bibel lesen oder hören, das kann eine Wirkung haben, die wir gar nicht abschätzen können. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Evangelium für den, der diesen Text predigt, dass er nicht wieder denkt, na ja, was soll das mit dem Predigen? Wir haben ja auch viele frustrierte Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, hat mein Dienst überhaupt eine Wirkung? Und nach einer Predigt wird mir gesagt, du hattest heute ein schönes Hemd an, so ungefähr, ja? Und man denkt, oh, wofür tue ich das überhaupt alles? Aber nein, wenn Gott zu Wort kommt, dann kann das lebensverändernde Wirkung haben. Und dafür habe ich auch Beispiele aus dem Dienst, wo mir erzählt wird, dass jemand, der sonst nie Kontakt hatte mit Christsein, durch eine Bekanntschaft eines Mitglieds unserer Gemeinde in der Apotheke angefangen hat, in unsere Gottesdienste zu gehen, immer ganz oben in der Empore gesessen hat und dann gestorben ist und die Verwandten gar nicht glauben wollten, dass diese Person auch gekommen ist, wenn die Freundin aus der Apotheke nicht gegangen ist, und auf einmal Lobpreismusik gehört hat und diese Predigten inhaliert hat und im Grunde genommen Christ geworden ist und bei der Trauerfeier einen Mann vorgestellt bekommen haben, wo sie dachten, den kennen wir gar nicht. Wir wussten gar nicht, dass der suchend ist, dass der religiös ist. Und das ist ja auch in unserem Text. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Er ist zu finden.
Das so lange hat mich ein bisschen verstört. Aber ja, Lea.
Ich wollte auch gerade sagen, dieses so lange ist ja wirklich in der Diskussion, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, Michael. Die Basisbibel macht ja jetzt daraus ein Jetzt, ne? Such den Herrn, jetzt ist er zu finden, ruf zu ihm, jetzt ist er nahe. Das hört sich an wie auch wie so ein Ruf aus der Adventszeit und genau dieses so lange ist ja auch im Diskurs. Also was macht man mit diesem so lange? Was machst du mit dem so lange, Michael? Das würde mich nochmal interessieren.
Naja, also vom Hebräischen her ist das nur eine Präposition, das ist nur ein Bö. Und das kann man im Deutschen in ganz verschiedene Richtungen deuten. Also da müssen wir also theologisch eine Entscheidung treffen. Ne? Solange heißt für mich auch erstmal, solange er zu finden ist, ist ja die Botschaft, jetzt ist noch Zeit der Gnade. So, und es gibt einen Tag, wenn das Weltende da ist, dann werden die Karten vielleicht anders gemischt. Aber so lange ist aus meiner Sicht noch die Möglichkeit umzukehren.
Korrespondiert ja auch mit unserem Wochenspruch, ne? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ja, Lea, sag mal noch du.
Also, ja, ich schließe mich da an, was Michael gesagt hat. Für mich ist das Evangelium, Michael hat einiges aufgezählt und ich würde nochmal sagen, ja, Gottes Wort ruft ins Leben, ja, und ruft ins Dasein und ruft in die Lebendigkeit auch. Und ich finde, das ist auch so ein Ruf, den neben all der Kritik, ja, die auch das Volk Israel trifft da immer, aber es ist im Exil, finde ich, es ist, oder in dem Trostbuch insbesondere und auch im Prophetenbuch Jeremia zu finden, gestaltet auch jetzt euer Leben und auch dieses Jetzt ist nicht für immer und Gottes Wort setzt in Bewegung und da bin ich so ein bisschen wirklich an diesem, habe ich ja vorhin schon gesagt, an diesem Slogan von Emotion, weil Worte bewegen und ich glaube, das tut's. Es ist natürlich hier Gottes Wort, aber wir Menschen kennen das ja auch. Dass Worte bewegen, dass Worte uns aufrichten oder uns das Leben schwer machen. Das Unerhörte und das Ungesprochene, wie das gesprochene Wort, so eine Auswirkung auf unsere Lebensbiografien haben. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz oft so, dass biblische Texte über die Macht von Worten und über die Auswirkungen von Worten sprechen. Es gibt ja natürlich auch viele, die natürlich auch jetzt dann das verbinden mit dem Prolog des Johannesevangeliums. Ich würde da lieber jetzt im Ersten Testament bleiben wollen bei der Predigt. Und ich glaube, ja, also Gottes Wort ruft ins Leben und ist eine Bewegung und wirkt. In den Predigtmeditationen, das fand ich total großartig, die überschreiben das, muss ich gerade nochmal finden, Sprache ist Hoffnung, gehört zu werden. Finde ich, ist eine super Überschrift auch. Sprache ist Hoffnung, gehört zu werden.
Ja, ich hätte noch einen anderen Akzent. Also meine ganz kurze Fassung wäre, wenn Gott redet, wirkt das belebend. Und man könnte dieses ganze Bild von Dornen, Disteln, Wüste, Ausgetrocknetem benutzen, weil ja hier Regen und Schnee fällt, die Erde feucht, fruchtbar macht, wieder was wachsen lässt. Also wenn Gott redet, wirkt das belebend. Worte des Lebens. Und das Besondere ist ja, dass diese Worte etwas tun. Das ist ja auch etwas, wo wir an unsere Grenzen kommen, der Urgeschichte Genesis 1. Gott redet und es geschieht. Was ist das eigentlich für eine Art von Wort? Also das ist wirklich göttlich. Da müssen wir auch sagen, Gott kann das. Der handelt durch sein Reden. Der redet nicht nur. Aber er hat auch die Freiheit, anders zu sein. Also das finde ich, diesen Abstand zwischen Gottes Gedanken und meinen. Wir sollten uns nicht zu schnell sicher sein, dass das, was wir sagen, Gottes Reden ist. Das finde ich, müssen wir Gott auch überlassen, in der Demut zu sagen, hier, stell mich dir zur Verfügung. Klar, ich will das im Sinne der Bibel tun, als Gesandter. Aber in dem Text ist erstmal Gott, der redet. Und der Prophet selber wird hier ganz reduziert. Der Prophet jetzt auch, ne? Der wird da sehr zurückgehalten, zurückgenommen, sagen wir mal.
Ja, vielen Dank. Die Zeit ist um. Wir sind richtig vorangekommen. Das war sehr stark. Danke euch für eure Gedanken. Danke euch für eure Worte. Zum Thema Wort und Bild, da hast du ja vorhin was gesagt, Michael, hat unser Kollege Jens Stangenberg in seinem Podcast Fluide Kirche gerade eine Folge veröffentlicht, die mich ein bisschen sehr herausgefordert hat. Aber wenn du magst, dann hör doch mal rein, denn du uns hier zuhörst. Da geht es um die Fünfdimensionalität von Bildern und von Räumen und von Zeit und von Wort. Sehr interessant, kurz, sind nur 19 Minuten, glaube ich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich all unseren HörerInnen...
Michael wollte noch was sagen, glaube ich.
Ach so.
Na, ich habe noch mal überlegt, wann habe ich über diesen Text mal gepredigt, wenn ich jetzt nicht in der Perikopenreihe bin. Und wir haben eine Themenreihe gemacht, Reformation des Herzens. Da gab es auch ein Buch dazu. Und da war dann ein Thema, belebt durch Gottes Wort. Und da war dann dieser Text auch für uns der Referenztext, auch für meine Predigt. Das ist schon länger her. Und jetzt haben wir erst vor kurzem eine Predigtreihe mit den Gemeinde 1.0 zurück zu den Wurzeln, sozusagen nach Corona. Da haben wir immer mit Apostelgeschichte 2 anbegonnen und dann ist eben das, sie blieben beständig in der Apostellehre. Und dann war da das Thema eben die Frage nach den Verkündigungen, Versprechen, die wahr werden. Und da war für mich auch dieser Text der Zentrale, der das ausführt, ja, wenn Gott was verspricht, wird das wahr. Also ich wollte nur damit aufzeigen, wer jenseits der Perikopenordnung auch nochmal auf den Text kommt. Das ist schon ein ganz zentraler Text, den man nicht nur mal streifen kann, sondern der ganz Wesentliches sagt für unseren Glauben, wirklich.
Vielen Dank für dein Schlusswort, Michael. Das war nochmal sehr erhellend und hilfreich. Dieses Buch Reformation des Herzens ist, glaube ich, von Christina Brudereck, zumindest Bitterer, mitverfasst worden, ne? Genau, ich habe das, glaube ich,
unter anderem.
Ja, genau, mitverfasst worden. Guckt da mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Also allen HörerInnen, allen, die ihr euch auf Predigten und Gottesdienste vorbereitet, alle, die ihr Lust habt am Wort Gottes, wünschen wir Segen und ja, die Erfahrung, das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Und jetzt sage ich wirklich, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, tschüss.
Tschüss.
Und vielen herzlichen Dank, Michael, dass du gekommen bist. Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.